Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Thekla Jahn, schön, dass Sie weiterhin dabei sind. Hier kommen unsere Medienthemen. Kurzarbeit trifft derzeit viele Branchen, auch Journalisten bleiben davon nicht verschont. Wir schauen uns die reduzierte Redaktionsarbeit bei den Zeitungen näher an. Auslandskorrespondenten haben es derzeit doppelt schwer. Sie sind in ihrer Bewegungsfreiheit deutlich eingeschränkt und auch die journalistischen Mitarbeiter vor Ort können nicht mehr so zuarbeiten wie gewohnt. Und nicht in allen Ländern gibt es wie bei uns in Deutschland einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Isländer leisten sich einen in Corona-Zeiten nicht das Schlechteste. Obwohl professioneller Journalismus derzeit so geschätzt wird wie lange nicht, setzen immer mehr Verlage auf Kurzarbeit und das auch in den eigenen Redaktionen. Selbst so renommierte Blätter wie die Süddeutsche Zeitung und die Zeit haben reduzierte Arbeitszeiten für Redakteure angekündigt. Warum? Das wollen wir jetzt besprechen mit Ulrike Teschke. Sie ist Geschäftsführerin des Tagesspiegels in Berlin und der hat bereits Anfang des Monats für Teile der Redaktion Kurzarbeit eingeführt. Guten Tag, Frau Teschke. Warum Kurzarbeit, wo doch guter Journalismus gerade Hochkonjunktur hat?
Ja, also bei uns ist es folgendermaßen, beim Tagesspiegel, der steht natürlich auf verschiedenen wirtschaftlichen Beinen. Zum einen natürlich unser Qualitätsjournalismus, zum anderen haben wir die Anzeigenerlöse, die fast gut die Hälfte noch ausmacht. Und wir haben natürlich auch ganz viele Veranstaltungen, Leben von Veranstaltungen für politische Entscheider. Wir haben weiter diversifiziert, wir bieten Reisen an und so weiter. Und gerade das Veranstaltungsgeschäft, wie Sie alle wissen, ist im Moment komplett zum Erliegen. Ja, das sind fast sozusagen 20% unserer Umsätze. Die Reisen im Moment findet auch nicht statt. Die Werbeerlöse gehen zurück. Und deshalb haben wir in diesen Bereichen vor allen Dingen Kurzarbeit auch angemeldet.
Wie haben denn die Redakteurinnen und Redakteure Ihres Hauses darauf reagiert?
Also bei uns ist es so, in der Redaktion haben wir das ja mit Augenmaß gemacht. Wir haben nur Teile der Redaktion in Kurzarbeit geschickt. Und das betrifft in erster Linie die Kulturredaktion, weil es ja wirklich weniger Rezessionen gibt. Es gibt ja kaum kulturelle Veranstaltungen und den
Sport. Aber es gäbe Bücher, es gäbe CDs, da könnte man auch einiges besprechen.
Da haben Sie recht, das wird zum Teil auch noch gemacht, aber wir leben ja gerade auch als Hauptstadtredaktion sehr viel von Veranstaltungen, wirklich kulturellen Veranstaltungen.
Wenn Sie Kurzarbeit beantragt haben, dann beantragen Sie quasi auch eine Unterstützung des Steuerzahlers. Hat das bei Ihnen auch, bei Ihren Überlegungen auch eine Rolle gespielt?
Selbstverständlich hat uns, das ist natürlich, hat das eine Rolle mitgespielt, aber wir wissen, dass das Geld des Staates ist. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir natürlich sehen müssen, dass wir wirtschaftlich überleben. Und gerade, Sie kennen ja bestimmt auch den Berliner Zeitungsmarkt. Wir sind drei große Zeitungsmarken dort, der sehr, sehr schwierig ist. Wir kämpfen immer so am Rande, dass wir schwarze Zahlen schreiben. Und deshalb ist es natürlich für uns noch umso wichtiger, den Qualitätsjournalismus auch zu erhalten und nach wie vor eine gute Qualität zu liefern. Und deshalb haben wir natürlich, nehmen wir das natürlich auch in Anspruch, wie jede andere Branche auch.
Sie haben gerade den Berliner Zeitungsmarkt angesprochen. In der Taz ist ein Kommentar, in dem die Kurzarbeitankündigungen von Süddeutscher und Zeit kritisiert werden. Dort heißt es heute, Journalismus sollte nicht von etwas Schwankendem wie Anzeigeneinnahmen abhängig sein. Qualitätsmedien bräuchten eine stabilere Finanzierung. Wäre das für den Tagesspiegel denkbar?
Ja, wir brauchen auch eine stabile Finanzierung für uns. Wir haben das große Glück, dass wir einen Verleger haben mit Dieter von Holzbrink, der sehr auf den Qualitätsjournalismus setzt und ihn auch immer unterstützt, sodass wir nach wie vor unabhängig sein wollen und eben von niemandem durch Subventionen leben, durch Spenden oder durch andere Unternehmen, die uns vielleicht unterstützen, sodass die Redaktion immer unabhängig bleibt. Und gerade in unseren Zeiten jetzt finde ich es sehr wichtig, dass gerade, wo die traditionellen Medien wieder sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben und für die Glaubwürdigkeit stehen, dass wir eben unabhängig sind. Das steht ja auch in unserem Grundgesetz als vierte Macht. Im Staate.
Sehr wichtig. Eine andere Diskussion, die aktuell die Kurzarbeit begleitet, ist die um die direkte staatliche Hilfe. Springer-Chef Matthias Döpfner hat eine direkte staatliche Förderung abgelehnt für Zeitungen, ist aber auch bereit, Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen. Wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein Widerspruch in sich?
Finde ich nicht. Wir sind alles Wirtschaftsunternehmen. Auch die Zeitungen sind die Medienunternehmen sind Wirtschaftsunternehmen. Wir bringen ja nicht nur Zeitungen raus, sondern wir haben ja auch noch andere Produkte. Wie gesagt, wir diversifizieren, um eben den Qualitätsjournalismus auch in Zukunft weiterhin zu finanzieren. Das ist ja unser Bestreben. Und deshalb finde ich, es ist kein Widerspruch in sich.
Die Journalismusforscherin Alexandra Borchert, eine ehemalige SZ-Redakteurin, geht davon aus, dass die aktuelle Krise die Digitalisierung des Zeitungsgeschäfts weiter vorantreibt, dass sich Verlage noch schneller von ihren Printprodukten verabschieden werden. Auch nach der Krise, wie schätzen Sie das ein? Müssen sich auch die Leser des Berliner Tagesspiegels auf eine schon relativ nahe Zukunft ausschließlich am digitalen Zeitungsbildschirm einstellen?
Das schätze ich nicht ganz so ein. Die Tendenz geht auf jeden Fall immer weiter dahin. Aber wir stehen auch nach wie vor für das Printprodukt und wollen das auch weiter. Unsere Leser, wir haben auch eine etwas ältere Leserschaft, die sehr auch am Print hängen, nach wie vor auch beliefern. Und ich glaube, dass man das auch in Zukunft weiter hinbekommt. Print wird zurückgehen, aber ich glaube nie, dass Print verschwinden wird.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Obwohl Sie viel zu tun haben, müssen immer mehr Verlage auf Kurzarbeit setzen. Warum? Das hat uns Ulrike Teschke, Geschäftsführerin des Tagesspiegels in Berlin, erklärt. Ich danke Ihnen.
Sehr gerne. Bis dahin. Tschüss.
Dunja Sadaki ist Auslandskorrespondentin, eine Kollegin von mir. Sie sitzt aber nicht hier bei uns im Deutschlandfunk am PC und Mikrofon, sondern sie sitzt in Marokko. Normalerweise ist sie für den Berichtsbereich Nordwestafrika zuständig, das heißt für insgesamt 22 Länder. Sie kann natürlich nicht immer überall sein und deshalb arbeitet sie mit sogenannten Stringern zusammen, also Journalisten, die vor Ort leben und ihr Interviews und Reportagematerial zuliefern. Die Corona-Pandemie trifft Dunja Sadaki also nun doppelt, denn alle Reisen sind abgesagt während der Ausgangssperre in Marokko und auch die Stringer sind vom Lockdown in ihren Ländern betroffen. Wie hat sich ihre Arbeit verändert? Sie spricht Texte zum Beispiel im Kleiderschrank ein und das nicht ungestört, wie wir hören können.
Würden Details genannt, könnten Polizisten auch strafrechtlich.
Ja, dann geh. Du nervst. Geh. Hier. Zack.
Die Katzen. Mal wieder. Komm. Nicht mal für eine schnelle Nachrichtenminute kann ich in Ruhe einsprechen. Im Kleiderschrank mit Aufnahmegerät. Im Homeoffice die beste Klangqualität für Radiobeiträge. Seit Wochen arbeitet unser Studio nun von zu Hause. Marokko hat wegen der Corona-Krise den Ausnahmezustand verhängt. Alles ist seit Wochen zu. Raus darf ich nur mit Maske und mit Sondergenehmigung zum Arbeiten, Essen einkaufen oder für Arztbesuche. In den Straßen kontrollieren in meinem Viertel circa alle 200 Meter Polizei und Militär.
Oui, bonjour.
Bonjour, Monir. Comment vas-tu?
Im Anschluss rufe ich Monir Keji an, meinen Producer. Eigentlich beraten wir uns täglich im Büro bei einer Tasse Kaffee oder marokkanischem Minztee über mögliche Themen und Interviewpartner. Doch zu Corona-Zeiten ist das Büro unbesetzt. Wir gehen nur, wenn es nicht anders geht, für die Post, Rechnungen. Monir Keji könnte selbst, wenn er wollte, auch nur selten ins Büro. Der öffentliche Nahverkehr liegt praktisch brach. Die viel genutzten, günstigen Taxis fahren nicht mehr in Rabatt. Die Angst ist da. Man passt immer auf, wenn man rausgeht, dass man auch ja niemanden anfasst, dass man auf Abstand bleibt mit den Leuten. Das führt schon zu psychologischem Stress. Aber was bleibt uns übrig, als die Ausgangssperre zu respektieren? Denn wir wissen sehr genau, dass die sanitäre Situation in unserem Land desaströs ist. Und eine Erhöhung der infizierten Zahlen könnte unsere Situation in Marokko verkomplizieren. Ja, das Arbeiten ist für uns schwieriger geworden. Schon zu Beginn der Krise sagten Interviewpartner Termine ab, aus Angst, sich anzustecken. Nicht anders geht es den sogenannten Stringern des Studios, journalistische Ortskräfte, die oftmals unsere Augen und Ohren vor Ort sind. Denn bei 22 Ländern kann ich nicht jedes Mal schnell vor Ort sein, auch wenn wir für unser Studio häufig durch das Berichtsgebiet reisen. Aber jetzt, alle Dienstreisen sind abgesagt.
Corona, 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 everyday Corona.
Das ist unser nigerianischer Kollege Idris Abubakar, Uweso genannt. Er lebt in Abuja, der Hauptstadt von Nigeria. Auch hier herrscht Lockdown, Ausgangssperre. Uweso erzählt mir, auch er hat Angst, sich anzustecken.
Usually before Corona as a journalist, I have the freedom of moving around.
Vor Corona hatte ich die Freiheit, als Journalist dorthin zu gehen, wohin ich wollte, um die Leute zu interviewen. Mit Corona kam Social Distancing und die Angst, sich anzustecken. Also mache ich Interviews via WhatsApp oder Telefon. Ich habe eine lange Stange, an der ich mein Mikrofon befestigt habe. Und so kann ich 3 Meter Abstand halten. Auch wenn die Person vielleicht infiziert ist.
Even if he is infected, I try to keep a distance.
Ähnlich geht es unserem algerischen Kollegen Jamal Alilat. Er wohnt in einer Kleinstadt in der Region der sogenannten Kabylei im Norden des Landes. Für die große Protestbewegung, die seit über einem Jahr gegen das Regime auf die Straße geht, fuhr er oft in die Hauptstadt Algier und traf Demonstranten bei Massenprotesten. Algeriens Protestbewegung hatte vor über einem Jahr durch den Druck auf den Straßen den schwer erkrankten Langzeitmachthaber Präsident Bouteflika aus dem Amt gezwungen. Der Druck auf den Straßen ist vorerst verebbt. Demonstrationen sind abgesagt und verboten. Jamal versucht in der Krise trotzdem auch etwas Positives zu sehen, sagt er. Zum Beispiel, wie viele zivilgesellschaftlichen Organisationen sich für sozial Schwache engagierten. Eine andere positive Seite ist, dass gerade die Kunst und der Humor nahezu explodieren in unserer Gesellschaft, um dem Ganzen etwas an Drama zu nehmen und den Stress abzubauen. Es gibt viele Witze, Videos, Songs, die versuchen, die Menschen zu sensibilisieren, dass sie zu Hause bleiben sollen. Aber auch, um die Menschen zum Lachen zu bringen. Trotz der Furcht und der Ungewissheit versucht Alilat, die Situation mit Gelassenheit zu nehmen, sagt er. Vor seiner Haustür wachsen seine Olivenbäumchen in der Sonne. Wenn er sich sehr wie ein Gefangener in den eigenen 4 Wänden fühlt, sagt er, holt er seine Gitarre raus und versucht sich aufzumuntern mit selbst geschriebenen Corona-Songs.
Wie Corona die Arbeit von Auslandskorrespondenten und Stringern verändert, Dunja Sadaki hat es uns aus Marokko geschildert.
Thank you.
Öffentlich-rechtliche Sender sind immer dann besonders beliebt, wenn es das Bedürfnis nach sachlicher, gut recherchierter Information gibt. Und das Bedürfnis ist gerade jetzt natürlich hoch, weshalb nicht nur beim Deutschlandfunk, sondern auch allen anderen öffentlich-rechtlichen Sendern die Hörer- und Zuschauerzahlen hoch sind. Was für Deutschland gilt, gilt ebenso für andere europäische Sender, sofern sie einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. In Island ist das der Fall. 360.000 Isländer, mehr sind es nicht, finanzieren das Programm. Allerdings gibt es auch in diesem Land Parteien, die das öffentlich-rechtliche Angebot beschränken wollen und das obwohl oder gerade weil zuletzt ein Riesenskandal aufgedeckt wurde. Jessica Sturmberg hat für uns die ganze Geschichte.
100 Millionen í þeim tilgangi að komast yfir eftirsóttan kvóta í landinu.
The way Sam Harry behaved in Namibia bears all the hallmarks of classic corruption.
Im November deckte das Investigativteam des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Island Ruf in Zusammenarbeit mit Al Jazeera, WikiLeaks und dem isländischen Magazin Stundin sowie einem Whistleblower einen großen Korruptionsskandal in der Fischindustrie auf. Darin verwickelt einer der größten Fischkonzerne des Landes, Samheri.
Ein Riesendatenleck hat uns gezeigt, interne Kommunikation, Banküberweisungen, wie die einfach Schmiergelder gezahlt haben. Die Kommunikation zeigt, wie die Firmen in Steueroasen teilweise mit namibischen Politikern gegründet haben, um Schmiergelder zu zahlen, um Steuergelder nicht zahlen zu müssen in Namibia.
Erzählt Ingove Bjarni Sigfusson, einer der Reporter von Kveikur, dem Investigativprogramm des Senders. Dabei genoss Island bisher einen guten Ruf in Namibia. Der isländische Staat hatte viele Jahre Entwicklungsarbeit in der namibischen Fischindustrie geleistet und ein funktionierendes System mit vielen Arbeitsplätzen für Namibia aufgebaut. All diese Aufbauarbeit ist nun quasi dahin. So war nach der Veröffentlichung des Skandals die Empörung in der isländischen Bevölkerung groß. Ebenso die Anerkennung der monatelangen Recherche. So etwas hatte man im Zuge der Finanzkrise 2008 noch vermisst. Journalisten, die das heikle Gebaren von Finanzwikingern mal hinterfragt hätten. Daraus haben Ruf und auch einige engagierte private Medien gelernt. Doch die Mittel sind begrenzt. Zwar hat sich das Land durch den blühenden Tourismus erholt und jetzt einige Wohlstandsjahre erlebt, die privaten Medien aber leiden dennoch enorm unter der Konkurrenz der amerikanischen Tech-Giganten wie Google, Facebook oder Netflix. Durch die kleine Bevölkerungszahl ist der Druck noch stärker als in größeren Medienmärkten. Um die privaten Medien zu unterstützen, hat Bildungsministerin Lilja Dirk-Alfredsdottir von der Liberalen Fortschrittspartei einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der staatliche Fördermittel für sie vorsieht. Die in dem Dreierbündnis unter der linksgrünen Ministerpräsidentin Katrin Jakobsdottir mitregierende konservative Unabhängigkeitspartei ist davon wenig angetan und fordert in den Verhandlungen, dass die Werbeeinnahmen von Ruf drastisch eingeschränkt werden. Sie machen derzeit etwa 30% des Budgets aus. Wenige Tage nach der Aufdeckung des Samheri-Skandals sagte deren Vorsitzender und Finanzminister Bjarni Benediktsson,
die Leute haben ein bisschen das Gefühl, dass Ruf sich auf der Luftmatratze sonnt, während die gesamte private Konkurrenz versucht, sich ans Ufer zu retten. Und die Leute finden, dass das ein Teil des Problems ist, auf das wir schauen.
Im Vergleich zu öffentlich-rechtlichen Sendern in Europa ist Ruf ein Zwerg mit seinen zwei Hörfunkprogrammen und einem vollwertigen Fernsehkanal, der regulär zwei Nachrichtensendungen am Tag bietet und gegen 1 Uhr Sendeschluss macht. Für isländische Verhältnisse zeichnen Bjarni Benediktsson oder auch Sigmundur David Gunnlaugsson von der rechtspopulistischen Zentrumspartei das Bild eines großen Tankers. Ob eine Beschränkung von Werbeflächen bei Ruf den privaten Medien helfen würde, bezweifelt Medienwissenschaftlerin Valgerður Jóhannesdóttir von der Universität von Island. Den Gesetzentwurf findet sie hingegen sinnvoll, um die Medienlandschaft zu erhalten. Aber das würde nicht den Versorgungsauftrag ersetzen, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk erfüllt.
Ich kann nicht sehen, dass andere diese Rolle übernehmen könnten, die Rolle, die Ruf für die Gesellschaft erfüllt, weil es hier einfach keinen Markt gäbe für das, was dort geleistet wird, zum Beispiel auch für Kinder.
In der Bevölkerung sieht Valgerður Jóhannesdóttir keinen ausgeprägten Widerstand gegen die Rundfunksteuer. Das Vertrauen in die Informationen von RÚV sind nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup von Mai 2018 mit Abstand am höchsten. Dennoch wird im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf hart um die Finanzen von RÚV gerungen. Und das nicht zum ersten Mal. In den vergangenen Jahren musste der Sender schon einige große Einschnitte hinnehmen. Wie es jetzt ausgeht, ist offen. Zumal mit der Corona-Krise noch ein ganz neues Problem dazukommt. Der Stillstand im Tourismus könnte dem Land erheblich schaden. Der Sektor war in den letzten Jahren der bedeutendste für die Volkswirtschaft, neben der Fisch- und der energieintensiven Industrie.
Jessica Sturmberg über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Island. Na endlich dürften nicht wenige Medienschaffende gedacht haben, als sie diese Meldung heute gesehen haben. In Australien sollen digitale Plattformen wie Google und Facebook künftig für journalistische Inhalte zahlen. So zumindest stellt sich das die Regierung in Canberra vor. Konkret, die Konzerne sollen Geld für die Inhalte geben, die sie von Verlagen und anderen Nachrichtenmedien abgreifen und in ihren eigenen Diensten verbreiten. Hintergrund ist auch die ungleiche Verteilung von Anzeigenerlösen in Zeiten der Corona-Krise. Google und Facebook reagierten verhalten auf die Pläne. Das Verhältnis ist schon lange angespannt und jetzt ist er da, der Bruch. Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen künftig keine Anfragen mehr von britischen Boulevardzeitungen beantworten. Ein entsprechendes Schreiben ist am Wochenende an die Chefredakteure der Sun, der Daily Mail, des Mirror und des Express gegangen. Seinen Schritt begründete das Paar mit der Berichterstattung dieser Blätter. Diese sei verzerrt, falsch und grundlos in die Privatsphäre eindringend. Harry und Meghan betonten aber, es gehe nicht darum, Debatten zu unterdrücken oder akkurate Berichte zu zensieren. Anfragen anderer Medien würden weiterhin beantwortet. Und jetzt schauen wir einem deutschen Blattmacher über die Schulter, der sich schon heute um morgen kümmert.
Die Schlagzeile von morgen.
Ich bin Christian Deutschländer, Politikchef beim Münchner Merkur. Unsere Schlagzeile von morgen: Söder, jetzt doch Maskenpflicht. Es geht darum, dass ab nächster Woche in Bayern in Bus und Bahn und beim Einkaufen eine Pflicht gelten wird, eine Maske, ein Tuch oder ein Schal über Mund und Nase zu tragen. Der Hintergrund ist, es gab ein ziemliches Hin und Her. Jetzt gibt es eine Pflicht. Söder hat das natürlich entsprechend präsentiert, heute Mittag bei seiner Regierungserklärung im Landtag mit Bild. Er ist, wie es sich für ihn gehört, 20 Minuten vor Beginn der Regierungserklärung in den leeren Plenarsaal gekommen, hat sich dort vor die Fotografen gesetzt und umständlich eine Maske aufgesetzt mit weiß-blauen Rauten, wie es sich in Bayern gehört.
Ja, und das waren in den vergangenen anderthalb Stunden die relevanten Themen aus Bildung, Popkultur und Medien. Gleich folgen die Nachrichten, danach geht es weiter mit dem Themenspektrum Literatur, Religion und Gesellschaft sowie aktueller Kultur, dann mit meiner Kollegin Tanja Lieske. Mein Name ist Thekla Jahn und ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Kulturnachmittag im Deutschlandfunk.